Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart und heute widmen wir uns einer Sache, die wir vielleicht viel öfter beherzigen sollten. Ressourcenschonend ist es in der Regel auch, nämlich Zeitverschwendung. Gammeln, rumhängen, auf dem Sofa liegen, das sind Haltungen, die in der Literatur und in Filmen immer wieder vorkommen. Wir sprechen mit Michaela Krützen, sie hat ein Buch darüber geschrieben. Das vor 25 Jahren mit Missachtung gestrafte Debüt des inzwischen berühmten US-amerikanischen Schriftstellers Colson Whitehead stellen wir Ihnen außerdem vor. Zuerst geht es um einen leicht dystopischen Blick in die nähere Zukunft. Die Kielerin Zara Zerbe, Mitte 30, mit Erzählungen und als Lesebühnenfrau in Erscheinung getreten, legt jetzt ihren ersten Roman vor, in dem Menschen ihr Bewusstsein nach ihrem Tod in Pflanzen speichern lassen können. Shirin Tsotsitravala über Phytopia Plus.
Spätestens seit dem Bestseller »Das geheime Leben der Bäume« von Peter Wohlleben wissen wir, dass Pflanzen miteinander in Kontakt stehen. Bei Zara Zerbe reden sie sogar miteinander. Ihre kurzen Unterhaltungen gleichen Nachrichten aus einer anderen Welt. Das ist nicht die einzige Merkwürdigkeit in diesem Roman. Schließlich befinden wir uns in der nahen Zukunft, etwa im Jahr 2040.
Im Supermarkt gab es heute wieder nur Proteinflocken und Kokosfettriegel mit Zink und Vitamin C. Und auf dem Heimweg musste sie schwitzen, obwohl sie nur in einer Übergangsjacke unterwegs war. Einerseits ist die Lage also so aussichtslos wie immer. Andererseits hat sie 3 ungelesene Nachrichten bei Pidgin.
An anderen Tagen gibt es analog Käse-Sandwiches und Essen aus dem Foodprinter. Schöne neue Welt. Das erwähnte Pidgin ist eine Verkaufsplattform à la eBay-Kleinanzeigen. Bei der Frau, der wir beim Einkaufen zusehen, handelt es sich um Eileen, die Hauptfigur des Romans. Sie schwitzt, weil es in Hamburg, wo sie wohnt, längst sehr warm geworden ist und sehr sumpfig. Dabei weist die Stadt ein klares Nord-Süd-Gefälle auf. Im Norden wohnen diejenigen, die es sich leisten können, in gated communities. Im Süden hausen die Brackwasser-Hanseaten. Dazu zählt Eileen, die mit Mitte 20 ihren Mindestlohn bei der Drosera AG in einem Gewächshaus der besonderen Art verdient. Nach dem Tod kann man dort sein Bewusstsein digitalisieren und speichern lassen, in der DNA von Pflanzen. Phytopia Plus nennt sich das Verfahren. 350.000 Euro muss investieren, wer das möchte. Eileen arbeitet dort unter streng neoliberalen Bedingungen. Sie wird kontrolliert und eine KI namens Bella fungiert als Abteilungsleiterin. Demnächst sollen auch ihre Gesundheitsdaten überwacht werden.
Bella wird nun deine Fitnessdaten überwachen und jeden Morgen vor deiner Schicht einen Gesundheitscheck durchlaufen lassen. Sie meldet sich rechtzeitig, wenn etwas nicht stimmen sollte, wenn du dich unwohl oder krank fühlst und Bellas Gesundheitscheck negativ war, hast du die Möglichkeit, ihn zu wiederholen. Dabei misst sie zum Beispiel deine Temperatur noch einmal gründlicher, testet deinen Schweiß auf Erreger und stellt dir ein paar spezifischere Anamnesefragen.
In der geschilderten Welt von morgen sind die Konsumtempel von heute leer und die Straßen des Nachts von Waschbären bevölkert. Dystopische Aussichten, wie sie typisch sind für sogenannte Climate Fiction. Literatur also, die den Klimawandel verarbeitet und dafür gern in die Zukunft schaut. Populäre Romane des Genres schreibt die norwegische Autorin Maja Lunde, die Geschichte der Bienen. Literarisch anspruchsvoller geht es im Blue Skies von T.C. Boyle zu. Zara Zerbe wiederum erledigt die Sache sprachlich, stilistisch unauffällig, wartet aber mit einigen hübschen Ideen auf. Der erwähnte Pflanzenchor gehört unbedingt dazu, wie auch das Wood Wide Web. Wie in anderen Werken der Gattung dient Zerbes Blick in die drohende Zukunft der Gegenwartsbeschreibung. Das gilt auch für die folgenden Aussagen.
Die Menschen bekommen Dumpinglöhne, von denen sie sich die Miete in Vierteln, die absolut nicht lebenswert sind, gerade so leisten können. Check, denkt Eileen, obwohl sie mit dem ehemaligen Mindestlohn vergleichsweise gut dasteht. Die einzige Infrastruktur, die funktioniert, ist die S-Bahn. Stimmt. Nur eine wirklich ernsthafte Verspätung in all den Jahren, an mehr kann sie sich nicht erinnern. Ob damals jemand die Schienen sabotiert hat? Die Schulen sind marode und das Gemüse aus den Supermärkten vor Ort sollte eher kompostiert als verkauft werden, wenn überhaupt welches angeboten wird. Aline denkt an ihr altes Klassenzimmer, in dem es bei Regen von der Decke getropft hat, und an die Witze darüber, nach wie vielen Stunden eine durchschnittlich große Schülerin ganz durchgegart wäre. Ob ihr Abi an einer Schule mit Klimaanlage besser ausgefallen wäre? Mit Sicherheit.
Die sich verschärfende soziale Ungleichheit bildet den Kern des Romans. Aileen stammt aus prekären Verhältnissen und arbeitet in ebensolchen, wobei die Gegensätze im Roman scherenschnittartig daherkommen. Schnitzel hier, Yoga dort. Um ihre Lage zu verbessern, beginnt Aileen, Ableger ihrer Arbeitspflanzen mit nach Hause zu nehmen, um sie später zu verkaufen, was zu allerlei Problemen führt. Zara Zerbe hat einen gezügelten, dystopischen Roman geschrieben, der sich der Zukunft erstaunlich vergnüglich und harmlos nähert. Zu harmlos, um der Gegenwart die Leviten zu lesen.
Sagt Shirin Tsotsitravala über Zara Zerbe, Phytopia Plus Verbrecher Verlag, 270 Seiten, 25 Euro. Colson Whitehead kommt aus New York, wo er 1969 geboren wurde, und dort spielt auch sein Debüt, die Intuitionistin, das etliches zu bieten hat, zum Beispiel zwei sich aufs Messer bekämpfende Fahrstuhl-Inspektorenschulen, Intrigen und die Jagd nach Plänen für den perfekten Aufzug. Ein bemerkenswertes Debüt und große Literatur, die man jetzt nach 25 Jahren wiederentdecken kann. Ulrich Rüdenau erklärt, was das Großartige daran ist.
Lila Mae Watson ist die erste schwarze Fahrstuhlinspektorin des Landes. Das muss betont werden, denn wie in der Gesellschaft überhaupt steht der Rassismus auch in der Welt des Fahrstuhlinspektionswesens in voller Blüte. Der Anpassungsdruck für Afroamerikaner ist enorm. Wir befinden uns in einer Zeit vor Black Empowerment, vielleicht in den 1940er oder 50er Jahren. Schwarze werden noch als Farbige adressiert. Das Ganze spielt in einer Millionenstadt, in der es hoch hinausgeht, in der unzählige Wolkenkratzer in den Himmel wachsen, aber tausende Fahrstühle gewartet werden müssen.
Ich bin hergezogen, weil hier die Fahrstühle sind, die echten Fahrstühle. Lila Mae zeigt auf die ringsumher aufragenden Bauten, die abweisenden Gebäude. In Midtown ist der Baubestand alt, aber in Downtown gibt es Hochhäuser mit 100 Stockwerken und Fahrstühle, die in jeder Etage halten, bis ganz oben.
Bei der Metropole dürfte es sich um New York City handeln, wo Colson Whitehead aufgewachsen ist. Hier hat er bei der linken Stadtzeitung The Village Voice gearbeitet, nebenbei seinen ersten Roman verfasst, der unter dem Titel The Intuitionist erschien und nun in überarbeiteter Übersetzung auf Deutsch herauskommt, nachdem er seinerzeit hierzulande floppte. Was man schon vor 25 Jahren hätte merken können, die Intuitionistin ist ein nicht nur außergewöhnlicher, inhaltlich verblüffender Roman, in ihm zeigt sich auch schon Whiteheads enorme Lust am Spiel mit Genres und an der literarischen Anverwandlung aktueller gesellschaftlicher Debatten.
Lila Mae lauscht den WCAM-Nachrichten. Jedes Wort des Nachrichtensprechers hat die gewohnte Eleganz, die makellose Reinheit, die Lila Mae mit Geometrie verbindet. Der Sprecher sagt, ein Tiefdrucksystem dringe nach Osten vor. Der Sprecher sagt, im Fannie Briggs Memorial Building habe sich ein Unglück ereignet, ein Fahrstuhl sei abgestürzt. Da wird ihr siedend heiß.
Lila Mae hat erst vor kurzem die Fahrstühle im Fannie Briggs Gebäude inspiziert. Nun ist einer abgestürzt. Ein Unglück, vielleicht, aber doch eher eine Intrige. Bei der mächtigen Inspektorenbehörde tobt ein Wahlkampf um das Präsidentenamt und die Vertreter zweier unterschiedlicher Schulen stehen sich dabei gegenüber. Da ist auf der einen Seite der Gildevorsitzende Schenker, der die traditionellen Empiriker vertritt. Sie sind solide Ingenieure und Handwerker, die alle Maschinen, Motoren, Sicherheitsvorkehrungen mit ihren Werkzeugen prüfen. Und da ist Oliver Lever, der für die Intuitionisten antritt, eine Lehre, die auf den Werken des sagenumwobenen James Fulton beruht. Die Intuitionisten verlassen sich auf ihr Gespür, ihr Gehör, ihre Intuition. Es hat sich ein heftiger Richtungsstreit zwischen den beiden Lagern entwickelt, und das Wahnwitzige ist:
Niemand kann erklären, warum die Analysen der Intuitionisten um 10% genauer sind als die der Empiriker.
Die Intuitionistin Lila Mae befindet sich plötzlich inmitten eines Komplotts. Der Roman gerät zu einer Mischung aus Krimi, Verschwörungsgeschichte und dunklem Thriller. Nicht ausgeschlossen, dass die Empiriker den Aufzug im Fanny Briggs Building manipuliert haben, um die Intuitionisten in Misskredit zu bringen. Nach und nach wird deutlich, dass es aber noch um mehr geht als um ein politisches Amt. Die verfeindeten Parteien sind beide versessen darauf, James Fultons bislang unentdeckte Aufzeichnungen zu finden. Fulton nämlich soll den perfekten Fahrstuhl erfunden haben, die Black Box. Ein Fahrstuhl aus der Perspektive eines Fahrstuhls, ein revolutionäres Projekt, das
uns von den Städten erlösen wird, die wir bis heute erdulden müssen.
Und Lila May soll diese Unterlagen beschaffen, das Vertrauen der schwarzen Haushälterin des verstorbenen Theoretikers Fulton erschleichen, weil die möglicherweise die einzige ist, die von den verschwundenen Papieren weiß. Colson Whitehead erschafft ein Netz aus Intrigen, falschen Spuren, Motiven aus dem Repertoire von Gangsterfilmen. Er lässt halbseidene Geschäftsleute, professionelle Gauner, Spione in Doppelrollen, korrupte Gewerkschaftler, windige Reporter auftreten, erzeugt eine Atmosphäre irgendwo zwischen Film Noir, einem Pynchon-Roman und einer Wissenschaftssatire. Dafür betreibt er einen enormen Aufwand. Die Welt des Fahrstuhlinspektionswesens steht vor unseren Augen. Er baut eine Akademie für vertikalen Transport und erfindet die führende Fahrstuhlzeitschrift Lift. Dazu noch eine metaphysische Theorie des Auf und Ab, die in dem rätselhaften James Fulton seinen Meisterdenker hat. Dessen wissenschaftliche Texte sind keine Ingenieursprosa, sondern prophetische Poesie.
Ein Fahrstuhl ist ein Zug. Der perfekte Zug hält im Himmel. Der perfekte Fahrstuhl wartet, während seine menschliche Fracht im Schlamm wühlt und die Worte zu finden versucht. In der Blackbox ist das chaotische Geschäft der menschlichen Kommunikation auf den Ausstoß von Chemikalien reduziert, die von den Rezeptoren der Seele erfasst und in wahre Sprache übersetzt werden.
Es sind Transportepiphanien, die Fulton beschreibt. Er ist der Schöpfer einer Mythologie und einer Befreiungstheologie. Er träumt von einer ganz anderen Welt, in die sich mit Hilfe des Fahrstuhls, einer Himmelfahrt gleich, gelangen ließe. Dass dieser James Fulton möglicherweise ein Schwarzer war, der dank seiner hellen Hautfarbe in einer rassistischen Gesellschaft als Weißer reüssieren konnte, ist nur eine Pointe dieses Buches. Die Fahrstuhlmetapher, das Rauf und Runter, ist natürlich unübersehbar, wenn es um das Verhältnis zwischen den Races geht. Sie ist vielleicht nicht ganz originell, aber sie ist selten mit derart großer Konsequenz und Stringenz in Szene gesetzt worden. Und selten hat ein Roman, dessen Kern der Rassismus in den USA ist, dieses Thema mit so großer Raffinesse dekonstruiert und unterschiedliche Stilmittel so spannungsreich miteinander verknüpft.
Ulrich Rüdenauer über Colson Whitehead, Die Intuitionistin, übersetzt von Henning Ahrens, erschien bei Hansa, 272 Seiten, 26 Euro. Etwas, das wir alle gern öfter täten, steht im Mittelpunkt eines ziegelsteinschweren Buches von Michaela Krützen, nämlich Zeitverschwendung. Da kommen dann solche Typen wie Thomas Manns Hans Castorp aus dem Zauberberg vor, der glamouröse Gatsby von Scott Fitzgerald aus dem großen Gatsby oder der tiefenentspannte Oblomov von Ivan Gonscharov. Michaela Krützen ist Professorin an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Ich habe sie zuerst gefragt, worin für sie das Faszinosum der Zeitverschwendung besteht und derjenigen, die militant faul sind.
Der Hans Castorp war so eine Initialzündung, den habe ich so mit 19 gelesen. Es hat mich fasziniert, wie der sein Leben verschwendet. So, dann denkt man über sich selber nach, was man selber so tut, wenn man so eine Serie am Wochenende binge-watcht. Das hat mich an der Zeitverschwendung fasziniert. Zum einen die literarischen und filmischen Figuren und zum anderen halt unser Alltag, wie wir alle unsere Zeit verschwenden.
Hans Castorp, der Held des Zauberbergs von Thomas Mann, ist einer ihrer Fälle. Ist es bei ihm denn so, dass er das bürgerliche Ideal des tätigen Lebens versucht zu unterlaufen?
Ja, wenn man das aus der Perspektive der anderen Figuren, also seines Onkels beispielsweise, anschaut, ja, was macht er denn da? Warum ist er nicht Ingenieur? Auf der anderen Seite, wäre er da glücklich geworden? Sicher nicht. Also er hat ja den Zauberberg gefunden als Refugium, um seine Zeit verschwenden zu dürfen. Also die Krankheit als Ausweg. Und das ist das Tolle an der Castorp-Figur, dass wir auf der einen Seite ihm zurufen wollen, geh da nicht hin, geh zurück. Mhm. Auf der anderen Seite aber irgendwie auch sehen, nee, der wäre da auch im Flachland nicht glücklich geworden und hat hier ein Refugium gefunden.
Ist das dann im Roman auch so angelegt? Welches sind die Signale, die zeigen, dass es eigentlich auch darum geht, dass dieses Warten durchaus ein Gewinn sein kann?
Vor allen Dingen die Szenen auf dem Zauberberg, da hat man ja auch eine gewisse Lust daran, mit ihm dort zu verweilen. Wir schauen ihn uns an und sind auch ein bisschen fasziniert davon, was das für ein Leben ist. Und da gibt es auch eine gewisse Sympathie für ihn. Denn dieses Ingenieursleben, da Schiffe wahrscheinlich dann im Endeffekt Kriegsschiffe entwerfen, wird ja nicht als ganz tolle Möglichkeit geschildert, sondern als auch ein bisschen so ein Schreckensbild der Normalität.
Wie ist es denn beim Warten? Das kann ja auch ein quälender Zustand sein, weil man ja auf etwas Bestimmtes möglicherweise wartet. Mhm. Welche Figuren sind Ihnen da begegnet?
Wenn man sich den großen Gatsby anschaut, der wartet ja. Der steht ja da und guckt das grüne Licht an und endlich will er Daisy treffen. Und wir alle wissen, das kann ja gar nicht gut gehen. Der wartet im Grunde auf nichts. Und wenn man sich dann die Nebenfiguren anguckt, also Daisy selber, dann den Nick, den Erzähler oder Tom, den Mann von Daisy, alle verschwenden ihre Zeit und langweilen sich. Und da ist mir halt aufgefallen, das kann man super gut mit Heidegger lesen. Heidegger, der ja immer so als unlesbar gilt, aber wirklich super lesbar ist sein Text über die Langeweile, wie er beispielsweise beschreibt, wenn man auf so einer Party gewesen ist und eigentlich war es ganz nett und man kommt nach Hause und stellt fest, man hat sich doch gelangweilt. Dieses Phänomen, was der Heidegger, der den großen Gatsby gar nicht kannte, da beschreibt, lässt sich unglaublich gut übertragen auf den Jay Gatsby, der halt wartet, und auf die anderen Figuren, die ihre Lebenszeit einfach als verlorene Generation verschwenden. Es gibt also so eine Art Korrespondenz in der Theorie und in der Literatur.
Scott Fitzgerald, jetzt gehen wir nochmal nach Russland, in eine ganz andere Gegend. Da gibt es Oblomow, das ist ja auch eine sprichwörtliche Figur im Schlafrock. Das ist auch ein Zentralgestirn des Zeitverschwendens, dem widmen Sie ein Kapitel. Und dieser Mann liegt vor allem. Was ist mit dem los?
Also es geht um einen Mann, der im Prinzip auf dem Sofa liegt. Das klingt jetzt nicht so schmissig. Schmissig ist es auch nicht, aber der Oblomow liegt halt da und versteht nicht, was die anderen, insbesondere sein bürgerlicher Freund Scholz, da eigentlich alle machen. Wie schrecklich ist das denn, denkt er da. Die kommen immer aus der Kälte und wollen alle was von ihm. Vor allen Dingen, dass er irgendwie arbeitet und effizient ist. Und das kann der als Landadliger so gar nicht verstehen. Und auch in den verlieben wir uns ein bisschen. Also seine Gegenfigur, der umtriebige, schlaue Stolz, ist jetzt nicht dazu geeignet, dass wir ihn toll finden, aber Oblomow, der halt auf diesem Sofa liegt und nicht arbeitet, weil Arbeit ihm als brutale Zeitverschwendung erscheint. Wenn Sie das jetzt übertragen auf die Diskussion, die wir gerade in der Gegenwart haben, also mit der nächsten Generation, die mir als Boomer das bestimmt auch vorwerfen würde, dann ist das brandaktuell, sich darüber Gedanken zu machen, ist Arbeit eigentlich Zeitverschwendung?
Er ist ein Virtuose der Waagerechten, so nennen Sie ihn, Frau Kürzen. Driften ist dann ein weiteres Motiv, das bei Ihnen vorkommt. Gammeln, Warten, Driften in Film und Literatur heißt Ihr Buch ja im Untertitel. Wo gabeln Sie Drifter auf und was ist das für eine Haltung?
Der Gammler, das ist der Big Lebowski, das ist ein Film, in dem so ein Späthippie durch die Gegend läuft. Und wenn man sich dann Filme anschaut, stellt man fest, ach, so driftende Figuren spielen im modernen Kino eine große Rolle. Sagen wir mal jetzt bei Fellini, La Dolce Vita, unser Protagonist driftet durch die Gegend. Aber auch die Slacker, die man vielleicht noch kennt, die laufen halt rum ohne konkretes Ziel. Und wir schauen ihnen dabei zu, wie die Zeit vergeht und ihr Leben vergeht.
Gibt es denn einen Erkenntnisgewinn für die Figuren? Wenn ich jetzt an Marcello Mastroianni denke, der ja diesen Reporter spielt, der abdriftet, hat er etwas davon?
Also dieses klassische Lernen des klassischen Hollywood-Kinos. Ne? So im ersten Akt wird die Figur eingeführt und dann lernt sie im zweiten Akt was und im dritten ist sie anders. Das finden wir bei diesen driftenden Figuren eigentlich nicht. Es gibt aber Figuren, die was lernen. Das sind dann Figuren, die ihre Zeit verschwenden im Hollywood-Kino. Und die bringen dann denen, die hart arbeiten, bei, dass das der falsche Weg ist, was ja auch erstaunlich ist. Das heißt, so diesen Erkenntnisgewinn, den kann man eigentlich nicht mit den Driftern und den Gammlern gut erzählen, weil dann wäre das ja was, was man überwinden soll. Das kann man nur in einer ganz kleinen Nische erzählen, so in so Screwball-Comedies, wo eine Figur also hart arbeitend gezeigt wird und dann kommen die leichtlebigen Figuren und sagen, das ist der falsche Weg. Das sind vor allen Dingen so Komödien aus den 30er Jahren, wo ganz ernsthaft erzählt wird, Leute, arbeitet nicht so viel.
Michaela Krützen war das. Ihr Buch Zeitverschwendung ist bei S. Fischer erschienen. Ein zeitverschwenderisches Wochenende wünscht Maike Albart.